Wir haben uns natürlich überhaupt nicht vorbereitet. Wer uns kennt und unsere Folgen hört, weiß, dass wir kein Skript haben. Ich weiß, Pia, du bist relativ nervös gewesen die letzte Woche.
Ja, weil wir nie vorbereitet sind und ich denke, das muss man doch vorbereiten. Hier sind Leute, die uns zugucken.
Zuhören, zuschauen, ja. Und Pia ist immer ganz, ganz nervös vor den Folgen. Sie kommt immer mit den Zetteln vorbereitet.
Ich habe immer was Ausgedrucktes dabei.
Ja, immer was Ausgedrucktes. Und ja, jetzt vor so einer Folge.
Hier wird immer viel in Kicker gescrollt währenddessen übrigens.
Auf jeden Fall. Aber bevor wir anfangen, habe ich auf jeden Fall noch eine Frage an Gato. Ich hatte es vorhin schon angeteased hier, als wir hier saßen und ein bisschen den Soundcheck gemacht haben. Jetzt im Stadion. Hattest du die Kopfhörer dabei?
Ich habe tatsächlich daran gedacht, als ich wieder nach Hause gefahren bin. Ich hatte sie nicht dabei, nee.
Okay.
Ich glaube, ich habe leider auch noch nicht mal, um ehrlich zu sein, Bescheid gesagt, demjenigen, der sie mitgenommen hat, dass es ja nicht unsere sind, sondern die vom HSV. Muss ich jetzt nochmal machen. Also falls die höchstwahrscheinlich immer noch nicht da sind, tut mir leid, HSV, aber nächsten Spieltag. Unbedingt.
Du hast ja jetzt jemanden hier im Publikum, der vielleicht auch nochmal mit dran denkt.
Ja.
Ach so, okay.
Ja, naja, gut, also die sind, aber die versprochen auf jeden Fall, sie kommen. Es war dafür trotzdem natürlich, darauf gehen wir gleich nochmal ein sehr schöner Spieltag, auch ja. Ein sehr schöner Abend.
Auch vor allem für zwei von uns.
Richtig.
Also die beiden Mexikaner hier neben mir.
Der eine oder andere hat es vielleicht auf Instagram gesehen. Wir haben alles für die drei Punkte gegeben und ich denke, es hat funktioniert.
Geil.
Kommen wir jetzt zum Hauptpart. Wir vier sind ja eigentlich heute Abend gar nicht so der Hauptpart, denn wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, extra unseren aktuellen Topspieler zu verpflichten. Wir hatten ja schon viele Gäste, aber ich würde sagen, einer von dem Format, der war bisher noch nicht hier. Und deswegen
hoffen wir vielleicht auch.
Ah ja.
Ganz, ich will dir gar nicht ins Wort fallen, aber dafür müssen wir vielleicht auch einmal Danke sagen, nämlich
ja.
Für diesen Gast, nämlich an den HSV, der das möglich gemacht hat. Ja. Ganz, ganz ohne Druck.
Ja, ich muss sagen, es war nach drei Folgen Druck auf Philipp Langer, den Pressesprecher, aufgebaut ist. Der hat sich nicht gemeldet, ihr habt es alle gehört. Hat er sich dann doch tatsächlich gemeldet? Haben wir ja schon ausführlich erzählt im Podcast und jetzt sind wir hier. Wir haben die Location auch erstmal gemietet, gezahlt, bevor alles fix war, aber wir wussten, wir in dem HSV, da darauf kann man vertrauen. Hat zum Glück auch alles funktioniert. Ja, und jetzt sind wir hier.
Geil. Wollen wir ihn reinholen?
Ich würde sagen, einen Riesenapplaus für Danny Senke!
Oh, wow! Moin, hier nochmal.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Schön, also. Hallo.
Hallo.
Vielen Dank.
Setz dich gerne in Standing Ovations.
Vielen, vielen Dank.
Normalerweise bis jetzt hatten wir Gäste noch nie so auf so einer großen Bühne. Wir waren immer eher so bei uns im Wohnzimmer, daheim. Ich bin mal sehr gespannt, wie es denn heute wird, was wir heute für eine private Atmosphäre hier aufbauen können, so ganz ohne Zuschauer. Aber
wir versuchen sie einfach mal auszublenden.
Richtig.
Ja. Bist du Podcast erfahren?
Boah, ich habe jetzt schon ein paar gemacht. Live-Podcast so jetzt noch nicht.
Ja, wir auch
aber,
nicht.
Aber ja, nee, ich freue mich. Wird cool, wird gut.
Ja, es wird auf jeden Fall. Du, wir blenden das aus, dass hier Leute sitzen und wir sammeln einfach so ein bisschen ganz entspannt über deine Zeit hier beim HSV, über dein Leben. Wir sind alle mega gespannt, was du uns so zu berichten hast.
Wir können natürlich mal chronologisch von vorne anfangen, um dich einfach kennenzulernen, denn viele kennen ja Davy Selke aus dem Fernsehen, aus dem Stadion und was ist das eigentlich für einer? Ich hoffe, diese Frage können wir heute so ein bisschen irgendwie beantworten, dass du ja den Fans uns letztendlich mal so ein bisschen näher kommst und vielleicht am Anfang mal so ein paar Worte von dir, wo bist du geboren worden? Fangen wir ganz vorne an. Wo hast du die ersten Schritte gemacht? Wo hast du Fußball gespielt? Wie hat sich dann so ein bisschen entwickelt?
Aber Gato, du bist ja immer so chronologisch mit deinem Vorgehen bei uns im Podcast.
Wir haben eine Sache vergessen, Leute. Ja. Unser Intro.
Ja. Eigentlich bin ich ja derjenige, der es jetzt abspielt. Ich habe es leider nicht hier. Vielleicht kann die Regie das gerade einmal abspielen. Und
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von König Pilsner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau!
Wahnsinn!
Das ist doch Musik in unseren Ohren. Ich denke, die 20.000 Leute, die es dann zu Hause hören, die werden das auch hören und auch wahrnehmen. Muchel, vielen Dank. Natürlich, ohne Intro sind wir gar nichts.
Das ist ja meistens meine Aufgabe, daran zu denken, dieses Intro abzuspielen.
Normalerweise muss Muchel den Knopf drücken, damit das Intro kommt.
Ja, jetzt haben wir es. Aber David, können wir mal zu dir? Erzähl gerne mal, wo bist du denn aufgewachsen?
Stimmung hat auf jeden Fall schon mal Stadionniveau. Jetzt bin ich wach. ich bin aufgewachsen im Stuttgarter Raum. Und laut meiner Mutter bin ich schon relativ früh dann dem Fußball hinterhergejagt. Hat sie mich irgendwann mal wahrscheinlich, weil sie nicht mehr ausgehalten hat, zu Hause zum Fußball geschickt. Und das war der Start bei uns so im Dorf. Wollte eigentlich am Anfang ins Tor, weil ich das Torwarttrikot immer so cool fand. Bis sie dann gesagt haben, Junge, komm, geh raus, das wird nichts. Und dann bin ich irgendwann mal vorne gelandet, weil mir dann doch Tore schießen Spaß gemacht hat.
Und war es für dich schon immer der große Traum, wie bei jedem Kind, Fußballprofi zu werden? Oder gab es auch nochmal den Plan B?
Nee, bei mir gab es tatsächlich keinen Plan B. Ich habe alles dem untergeordnet, aber natürlich ja später. Am Anfang habe ich wegen der Liebe zum Spiel angefangen und habe da großes Glück gehabt, mit meinem Opa jemanden zu haben, der mich da ja schön an die Hand genommen hat. Schön alte Schule gewesen, viel trainiert auf dem Kunstrasen bei uns da im Dorf.
Es gab so One-on-One-Training,
ja, ja, richtig? Kunstrasen. Also noch knapp an der Asche vorbeigerutscht, gerade Kunstrasen drauf und dann viel Einstraining gemacht, viel gearbeitet. Im Nachhinein vielleicht hätte ich ein bisschen mehr ersten Kontakt üben sollen, aber wir sind auf jeden Fall schön auf Abschluss gegangen.
Ja, das ist doch cool. Und dann Hoffenheim warst du in der Jugend und dann wann hat es denn so, ich sag's mal, Klick gemacht, wo du dann vielleicht noch mehr untergeordnet hast, als du jetzt irgendwie 12-Jähriger oder 10-Jähriger warst? Gab es einen Moment mit 16, 17, wo du sagst, okay, ich kann es jetzt hier schaffen oder ich möchte alles dem Fußball unterordnen?
Bei mir war es so der erste Rückschlag. Ich kam dann, weil ich dann doch ein paar Tore gemacht habe, kam ich dann zum VfB und als Stuttgarter hat es den gleichen Stellenwert wie im Hamburger Raum der HSV. Und dann wurde ich aber nach einem Jahr in der U13, obwohl ich doch ein paar Tore gemacht habe, dann weggeschickt. Das war so der erste Rückschlag vom jungen Davy. Und da war so ein bisschen, dass ich gesagt habe, oh nee, komm, dann nicht. Habe dann aber doch relativ schnell meine Ehrgeiz dann wieder bekommen. Und dann mit Hoffenheim hat sich dann so entwickelt, dass ich dann so ja da wieder dran geglaubt habe auch, dass es wirklich möglich ist. Davor ist es natürlich ein Traum, aber greifbar war es dann mit Hoffenheim und habe dann ja weiter Gas gegeben, wollte es unbedingt.
Hat man dich in der Jugend immer schon als Stürmer gesehen oder gab es auch mal Momente, wo du gedacht hast, jetzt sieht mich der Trainer mehr im defensiven Mittelfeld oder als Außenverteidiger? Ich meine, bringt dir dann für später vielleicht auch viel, wenn man mal alle Positionen ernsthaft durchgespielt hat.
Oder doch wieder ins Tor.
Ja, oder doch wieder in die Kiste. Ich glaube, ich weiß nicht warum, ich glaube, ich habe nicht ganz so viel angeboten. Also kam jetzt keiner auf die Idee zu sagen, komm, wir ziehen dich mal auf die Zehen oder Flügel. Dann bin ich vorne drin geblieben und bin da dankbar für.
Und die Trainer haben aber immer in dir vielleicht ein starkes Kopfballspiel und Speed gesehen und irgendwie...
Tatsächlich, Fun Fact, ich konnte in der U15 nicht köpfen.
Okay.
Also das ist ein Fun Fact, ja, nee, wirklich. Also ich war immer schon so ein langer Lachs habe aber relativ viel mit dem Fuß gemacht. Und dann weiß ich noch, in der U15, badische Auswahl, Roland Reichel, ich weiß nicht, ob er es sieht, wenn ja, ganz liebe Grüße, der hat mir dann so ein Bein geworfen und gesagt, Junge, du kannst dich köpfen. So, und dann habe ich, konnte ich nicht. Und dann muss ich sagen, das hat mich so ein bisschen getriggert, weil er gesagt, ey Junge, du bist so groß, du musst köpfen lernen. Das war dann eigentlich mein Start, dass ich dann extrem dran gearbeitet habe, bis zum heutigen Tag.
Wie so Miro Klose mit dem Kopfballpendel.
Tatsächlich.
Echt?
Ja, ja. Ganz klassisch. Erstmal Timing kriegen und dann halt viele Flanken. Hatte das Glück, dann auch mit vielen guten Kopfballspielern zusammenzuspielen. Horst Rubisch war mein Trainer, dem war es auch nicht ganz unwichtig. Ja, habe mir da von allen was abgeschaut.
Scheint ja gefruchtet zu haben. Laut Transfermarkt ein U16-Spiel für Deutschland gemacht und dann U17, 18, 19, 20, 21 hast du alles durchlaufen. Also in der Jugend warst du schon vom Jahrgang her top.
Ja, ich hab's mir erarbeitet. Ich glaube, dass da ganz viele Jungs auch dabei waren, die talentierter waren als ich. Aber ich hatte ja das Glück, oder Gott sei Dank hatte ich einen Willen, um mich da immer wieder so festzubeißen. Und deswegen bin ich da dankbar, dass es so funktioniert hat.
Kann man die EU-Mannschaften so als zusätzliche Förderung sehen, dass man sagt, das ist wie eine zusätzliche Ausbildung? Oder ist es dann doch schon immer im Fußball sehr darauf aus, dass man sagt, ich muss hier irgendwie meine Position stärken, ich muss hier gucken, dass ich funktioniere, dass ich mich präsentiere und denke jetzt weniger so an das Team und an die Ausbildung, sondern mehr an mich und meine Karriere?
Beides. Es ist schon natürlich jedes Mal Auswahlverfahren, ne? Also in der Jugend ist ja dann auch immer so, wer wird übernommen, wer wird nicht übernommen. Trotzdem hast du viele Möglichkeiten, vor allem in Hoffenheim. Wir hatten da super Gegebenheiten, konnten da viel auch extra machen für die, die es wollten. Und am Ende musstest du dich immer wieder durchsetzen.
Mit wem hast du da so zusammengespielt? Also das waren so da die in deinem Jahrgang? Oder
ja, mein engster Freund war Niklas Süle, ist er immer noch. Jeremy Tolian, der dann auch Hoffenheim, jetzt dann Italien. Mit Jo habe ich U19 dann gespielt, aber DFB. Aber so Hoffenheim war dann das. Und dann U-Nationalmannschaften natürlich mit Wahnsinnsspielern dann zusammengespielt.
Was waren da so die Top-Spieler, oder die jetzt hinten raus auch wirklich eine krasse Karriere gemacht haben?
Ja, Leroy, Jo Kimmich, Goretzka, Süle, da gibt's einige. Brandt. Also die.
Ter Stegen, glaube ich, auch, ne?
Nee, Ter Stegen.
Okay.
Ich glaube, Ter Stegen ist 93, 92.
Ah, das war eine Info, die hatte Bones mir irgendwie noch gestellt.
So alt bin ich dann doch noch nicht. So alt noch nicht. Ter Stegen. Mit Olli Reck auch noch.
Dann von Hoffenheim bist du zu Bremen gewechselt und hast da dann tatsächlich dein erstes Bundesligaspiel gemacht.
Stimmt.
Danach kommt dann auch direkt Leipzig.
Vielleicht haben sie sich nicht richtig vorbereitet.
Ja. Ja, aber es war schon, war wahrscheinlich dann schon auch irgendwie, also bei jedem, oder der mit wem hast du das Profidebüt gemacht? Unter welchem Trainer?
Robin Dutt, damals.
Das kennt man auch. Ja. Da dann erstes Spiel, irgendwann immer erstes Tor geschossen. Mhm. Und dann bist du aber auch.
Aber ganz kurz dazu, den richtigen Durchbruch hast du aber dann aber nicht unter Robin Dutt gemacht.
Nee, genau. Viktor Stripnik war das dann.
Genau. Ist das so ein Trainer, mit dem man dann so eine enge Verbindung hat jetzt im Nachhinein noch?
Ja, ja.
Also ich weiß es immer von den anderen Gästen, die wir dann hatten, da war es immer ganz klar, dass sie von den Trainern ganz viel erzählt haben oder immer noch ganz viel auch in Kontakt sind, die ihnen nachher verholfen haben zum Durchbruch und gesagt haben, ja, es gab so viele geile Fußballer, aber der hat was in mir gesehen und hat mich gefördert und dem bin ich so dankbar dafür. Mhm. Das ist also für uns immer ganz spannend dann zu hören, dass dann so ein Trainer so viel ausmacht, der einen dann pusht und eben dieses, ja, was in einem sieht so.
Ja, also ich muss sagen, damals dann war es Robin Dutt. Das war für mich natürlich eine Erfüllung von einem Traum. Ne? Ich war in der zweiten Mannschaft bei Bremen und zu der Zeit war es dann so, dass alle Stürmer gefühlt verletzt waren. Also wirklich jeder. So. Und dann haben sie irgendwann gesagt, du, zweite Mannschaft, wie sieht's da aus? Und da hatte ich einen Anruf bekommen, es war mittwochs, glaube ich, ja, komm gern dazu ins Profitraining. Und für mich war das, ich war da in der Schule, habe da den Anruf bekommen, extremen Puls gehabt, Vorfreude. Und für mich war es dann irgendwie, das war wie vorm Spiel. Also es war für mich eine Chance. Für die war es so, ja komm, nimm den Jungen mal dazu. Und für mich war es irgendwie so, hey, ich darf beim Profis mittrainieren. Und ich habe dann mein Leben gegeben, bin dann abends immer müde ins Bett gefallen und habe aber niemals irgendwie damit gerechnet, dass der mich dann mit den Kader nimmt. Sondern der hat gesagt, komm, du darfst mittrainieren. Und ich habe wirklich alles rausgehauen. Und dann freitags war das Abschlusstraining dann vorbei. Ich war froh, dass ich überhaupt bis dahin noch dabei war. dann war das Training vorbei, dann wollte ich gehen. Dann hat er mich hergerufen und sagt, ja, komm mal kurz. Ich sage, okay, will ich da hin? Sagt er, ja, du, war gut. Bist im Kader. Und ich dann so, ja, okay. Auf. auf abgezockt mit 18. Bin dann in die Kabine. Mit 18 natürlich mit keinem geredet. Ja, geduscht ganz schnell raus. Und dann im Auto Familie gleich, Handy hektisch. Ja, ich bin im Kader. Was? Ja, doch. So, und dann war ich im Kader. Und das war für mich und meine Familie zu dem Zeitpunkt ein Wahnsinn. Meine Mutter ist dann extra auch angereist. Ich habe mit meinem Vater da gelebt. Und es war für uns ein Highlight, überhaupt da im Kader dann mal zu sein. Und hab dann unfassbarerweise auch gleich dann 30 Minuten bekommen. Boah, und bin da rumgerannt. Das war Wahnsinn. Aber ja, das war für mich in dem Moment ein Riesenhighlight.
Hattest du mehr Ballkontakte als unser Neuzugang Alexander, ich kann den Nachnamen immer noch nicht aussprechen.
Der Norweger.
Der Norweger. Wie nennt ihr ihn?
Alex.
Alex.
Alex, okay.
Ja. Ist geil.
Also Stübi, vielleicht
über ihn halt nennt.
Vielleicht sollten wir beim Namen rufen der Spieler vielleicht ihn einfach Alex rufen lassen.
Ja. Ich bin gespannt, wie das wird, wenn der das erste Tor für uns schießt. Ja. Alle so,
Wobei durch die auch einen komplizierteren kompletten Namen hat, ne? Der weiß ich immer aus dem Kopf.
Ja.
Dann ging es von Bremen, aber dann relativ zügig nach Leipzig. Mhm. Und Leipzig war damals noch in der zweiten Liga, ne?
Richtig.
Und da waren dann auch so Trainer, Ralf Rangnick war, glaube ich, da und Hasenhüttl?
Nee, er hat es dann gemacht. Ralf Rangnick war eigentlich Sportchef, ja. Hat es aber selber gemacht.
Und hast du ihn noch ein bisschen erlebt oder ein bisschen mehr erlebt? Oder wie war Ralf Rangnick so? Ich stelle mir so als krassen, halt den Fußballprofessor vor, der dann eher mehr über das Taktische kommt und vielleicht nicht mehr so über das empathische, ich sage jetzt mal, Spieler abholen, familiäre.
Doch. Schon,
der hat beides drauf.
Der hat schon eine extreme Aura durch die Geschichte da mit Hoffenheim, was er da aufgebaut hat, auch irgendwie Substanz, ne, im Nachhinein. Hat er eine Vision aufgezeigt und es war natürlich auch ein Wechsel, der polarisiert hat, zu Recht auch. Weil man, glaube ich, dann die Abläufe nicht ganz nachvollziehen kann, aber das ist schon ein Mann, der den Raum einnimmt und dem man das glaubt, was er sagt. Und war ein super Trainer, super Sportchef und große Persönlichkeit, das brauche ich ja nicht sagen.
Hättest du den Wechsel jetzt im Nachhinein nochmal gemacht oder hättest du gesagt, so ja, weiß ich nicht, jetzt wenn was war so krass irgendwie, was an ihm gegengeflogen ist und Red Bull und Commerz und bla bla bla, dass du gesagt hättest, ja gut, vielleicht hätte ich auch zum anderen Verein gehen können und hätte da ebenfalls eine gute Entwicklung nehmen können?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin Typ, ich stehe zu meinen Entscheidungen. Ob sie richtig oder falsch waren, das sei mal dahingestellt. Ich hätte, glaube ich, wahrscheinlich auch noch ein bisschen warten können in dem jungen Alter. Habe auch relativ früh dann dort unterschrieben. Und grundsätzlich war es eigentlich mein Ziel, bei Bremen auch nochmal zu bleiben. Aber da habe ich auch schon ein paar Sachen dazu gesagt. Das war dann schon auch so in die Richtung gelenkt, dass ich dann das Angebot...
Da hattest du noch dieses Bad Boy-Image, ne?
Ja, wahrscheinlich kam es damit dann, damit hat es angefangen. Es war auf jeden Fall das erste Mal Shitstorm für mich, ich war 19 Jahre alt und die Wucht, das war dann schon auch was mit einem gemacht hat. Mittlerweile bin ich 30, wenn ich da mal einen drüber knall und dann irgendeiner mal was schon schreibt, dann ist es, wie es ist. Das interessiert mich absolut nicht.
Ist dir das, also bist du dadurch im positiven Sinne so ein bisschen abgehärtet, dass du jetzt die Kommentare lesen kannst, die Zeitung lesen kannst? Also wir hatten auch schon ein, zwei Spieler, die haben lieber gesagt, nee, also ich kaufe mir grundsätzlich keine Zeitung, bei Social Media lese ich mir gar keine Kommentare durch, weil das macht dich nur kaputt. Wie ist das bei dir?
Du, es interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, muss ich sagen. Also es gehört dazu, solange es konstruktiv ist, ist es für mich völlig in Ordnung, sobald es persönlich wird.
Aktuell würde ich dir empfehlen, mal eine Zeitung zu kaufen. Steht ganz gut.
Auch nicht unbedingt immer gut. Ne?
Aber für mich hat dieser Wechsel zu Red Bull eine gute Sache, wobei ich natürlich totaler Gegner von Red Bull bin oder dieses Konstrukt nicht gut heiße. Du bist mit Red Bull aufgestiegen aus der zweiten Liga in die erste Liga. Du weißt, wie das ist. Du weißt, was da los ist.
Gut, Moche.
Und eins kann ich dir auch versprechen, das wird hier in Hamburg alles um tausendfache toppen, was da in Leipzig los war.
Das glaube ich dir direkt. Das ist schon so, dass man die Wucht vom HSV spürt. Bei Leipzig, muss man fairerweise sagen, war das ein bisschen was anderes. Würde ich jetzt nicht als wuchtig betiteln.
Aber jetzt nochmal ganz kurz der Unterschied vielleicht von dem 19-jährigen Davy Selke zu heute. Wer hat da mit dir zusammen die Entscheidung getroffen? Hast du sie immer alleine getroffen oder warst du auch sehr gelenkt dann von der Familie? Bei anderen ist es die Freundin oder Beratern. Wie läuft der Entscheidungsprozess ab? Du gibst das vor oder hast du dich da auch leiten lassen als 19-Jähriger?
Ich glaube, dass du immer andere Menschen an deiner Seite hast, die dann Mitspracherecht haben. Damals war es sehr eng auch mein Vater und mein Berater, aber man muss dazu sagen, die letzte Entscheidung hatte immer ich. Also es ist nie so gewesen, dass ich gesagt habe, ja, ich habe den und den Schritt gemacht, weil die und die Person es mir gesagt hat. Heutzutage bespreche ich Sachen sehr, sehr intensiv mit meiner Frau. Das war jetzt am Anfang von den 20ern nicht so. Mittlerweile haben wir eine Tochter. Es ist auch wichtig, dass sich meine Frau wohlfühlt. Dementsprechend weiß ich, wenn es ihr gut geht, geht es meiner Tochter gut. Und damals wäre es, glaube ich, auch gut gewesen, wenn ich als Typ, bei Wechseln auch danach, manchmal ein bisschen ruhiger gewesen wäre. Ich war ein bisschen wild. Ich glaube, das kann man sich noch ein bisschen vorstellen. So zum Beispiel nach Hertha. Nach Hertha, als da ein Big City Club eingestiegen war, dann war für mich so, die holen an neue Stürmer, ja, Ehre verletzt, direkt weg. Heute würde ich sagen, Junge, mach ein bisschen ruhig. So. Und damals war es auch meine Entscheidung, dann Leipzig zu machen, nachdem es aber schon auch klar war, das Angebot kam jetzt rein, wir haben uns relativ schnell geeinigt, ich glaube, das waren am Telefon 5 Minuten, dass sie dann gesagt haben, das und das zahlen wir und das wäre schon gut.
Aber das klingt tatsächlich so, als wären die Zahlen immer am Ende irgendwie so das Unwichtigste. Also so ein Angebot ist dann eher so eine Bauchentscheidung, passt der Verein zu mir, habe ich dann eine Position, ist da nicht auch ein Trainer super wichtig, dass der Trainer vorher vielleicht das Gespräch mit dir sucht und sagt, ich baue auf dich, ich baue nicht auf dich?
Du, wenn ich ganz ehrlich sein soll, war es früher so, ich kam aus schweren Verhältnissen. Ich bin nicht einfach groß geworden. Und da war am Anfang so ein bisschen schon auch so, dass man immer auch doch aufs Finanzielle geschaut hat. Okay. Mittlerweile durch meinen Glauben auch und durchs Alter ist das nicht mehr, ist alles okay da hinten oder kann man da Hilfe leisten?
Ich kann das gar nicht glauben, dass du nicht mehr an die Finanzen denkst. Das ist völlig baff.
Mittlerweile sind andere Dinge deutlich, deutlich wichtiger. Aber natürlich muss man sagen, ist in unserem Business das Finanzielle auch immer so ein Tick weit Wertschätzung. Ne? Das muss man schon sagen.
Glaube ich sofort. 2 Jahre später. Ja klar. Also.
Thomas Gottschalk. Danke.
Also ich wäre ja auch Minimum die ersten 50% meiner Karriere auch relativ krass nach Gehalt gegangen und habt ihr die Wagner-Doku gesehen, also von den Wagner-Zwillingen beim Basketball? Nee. Da war doch so irgendwie auch in der ersten Folge war dann so, was? Ich kriege nur 7 Millionen pro Jahr?
Wo sie ihn getröstet haben.
Ja, und das war im nächsten Moment revidieren die das auch. Die meinten, das ist eigentlich völlig bekloppt, dass ich das sage, aber für die ist es halt so. Nur die Wertschätzung, nur eine Zahl und mit 9 Millionen bist du besser als mit 7 Millionen, weil das hat alles irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt. Beim Fußball ist das meistens auch so, aber nicht immer so. Und deswegen meinte ich nur das, glaube ich, sofort, dass das dann halt auch ein Stück weit.
Aber dann direkt mal die Frage, tauscht ihr euch aus untereinander? Also ich kenne das von früher, dass die U-Mannschaften, da tauschen die sich schon aus, bei dem Verein kriege ich das und dann sagen die, da verdienen die aber mehr. Mhm. Tauscht ihr euch mittlerweile auch noch aus oder ist das so abgestumpft, dass das niemandem was angeht?
Nee, das ist nicht, dass es jemandem was angeht, das ist eher so ein Thema, was bringt es? Da gibt's nur Verlierer, wenn man sich darüber austauschen würde. Ne?
Ja.
So,
aber es gibt ja schon Vereine in Deutschland, wo man ganz genau weiß, die machen den Geldbeutel eher auf. Ne? Also wenn ich da mal nach Herne West, also Gelsenkirchen und Wolfsburg und der HSV natürlich auch eine ganze Zeit lang, die mit Gehältern um sich geworfen haben, da wusste man schon irgendwie wahrscheinlich auch als Spieler, okay, der geht jetzt zum HSV, der lässt sich nochmal irgendwie die letzten Jahre ganz gut veredeln. Mhm. So, also das war eine ganze Zeit lang. Das hat sich beim HSV ja mittlerweile auch geändert. Da ist ja auch viel gemacht worden. Aber es gibt bestimmt immer noch Vereine, die wahrscheinlich überdurchschnittlich bezahlen.
Ja. Du bist ja zwei Jahre später dann zu Hertha gegangen, hast ja schon so ein bisschen mal angeteased und in Muchels Vorbereitung muss man fairerweise sagen, er hat mal deine ganzen Trainer aufgelistet. Ich meinte, ob er sie mal schicken kann und lese hier nur von Hertha, was tatsächlich Pal Dardai, Ante Kovic, Jürgen Klinsmann, Alexander Nuri, Bruno Labbadia, Taifun Korkut, Felix Magath, Sandro Schwarz, hast du ja doch schon irgendwie ein, zwei...
HSV-Vibes.
Ja.
Wobei ich tatsächlich... Bruno Labbadia hatte ich nicht. Da war ich ausgeliehen, aber der Rest hat gestimmt.
Pablo Bones wieder die Info. Ja. Alles gut.
Schneiden wir raus.
Schneiden wir raus, aber...
Na, wenn du meine Liste, die ich vorbereitet hatte, richtig gelesen hast, dann siehst du nämlich, dass Werder Bremen in der Zeit 2019 bis 2020 eine Laie nach Bremen war, wo Bruno Labbadia Trainer in... Naja, also, geschenkt.
Ich habe hier nur die gehighlighten Trainer durchgelesen, aufgezählt. Und ich wusste, dass ich auch noch irgendwie zwischen den Zeilen lesen muss, aber nun gut.
Bruno Labbadia war das mit Ter Stegen im Tor.
Ja. Ja. Hertha aber ein Stück weit sowas schon so wie, also zu dem Verein hast du eine spezielle Bindung, oder?
Aufgebaut. Ja. Zum Verein, zur Stadt. Ich glaube, wenn man so lange bei einem Verein spielt, und ich habe das auch gerne getan, bis auf die eine Unterbrechung, wo ich schon gerade angerissen habe, wo ich auch ein bisschen hätte ruhiger machen sollen, haben wir uns da sehr wohl gefühlt. Berlin, wichtige Stadt für uns, unsere Tochter da geboren, das verbindet extrem. Und ja.
Freunde technisch, kulinarisch, Nachtleben technisch oder?
Nee, Nachtleben ist nicht mein Thema. Ja. War es noch nie tatsächlich. Aber kulinarisch, großes Thema bei uns. Gehen sehr, sehr gern essen, schön Kaffee trinken. Leute auch cool. Berliner.
Was, italienisch, asiatisch?
Die beiden sogar, sehr gerne, ja. Doch, Sushi gern mal.
Aber gibt es in Hamburg auch Gutes?
Ja, toll. Tolle Restaurants.
Ich wollte gerade fragen, wie hast du es in Köln ausgehalten? Ich habe auch anderthalb Jahre in Köln gelebt. Kulinarik, naja.
Köln kommt über die Menschen. Ja. Köln.
Okay, Tommy Schmidt.
Nee, muss man sagen. Köln kommt, punktet mit den Menschen.
Aber jetzt ganz kurz einmal noch zurück zur Hertha.
Ja.
Finde ich krasses Thema, weil ehrlich gesagt, so wenn ich an Hertha denke, denke ich irgendwie so auch in der jungen Vergangenheit, ja, und unsere größte Niederlage da in der Relegation. Und du warst da unter Felix Magath ein Part of it. Und kannst du mal einmal ihn als Person beschreiben? Wir haben ihn hier in Hamburg als alten Greis beschrieben, der nichts mehr kann. Bloß nicht beim HSV anfangen, bitte nicht. Er hat sich ja immer wieder ins Spiel gebracht. Mhm. Aber letztendlich war es ein besonderes Spiel, was uns natürlich wehgetan hat. Wie war damals die Situation, als du mit Hertha nach Hamburg gekommen bist?
Und vor allem, wie war für dich auch die Relegation?
Ja.
Würde mich auch interessieren.
Also kurz und knapp war es so, dass ich unter dem Vorgänger von Felix Magath nicht so eine Rolle gespielt habe. Bei Felix Magath dann doch. Und kam sehr gut zurecht, muss ich sagen.
Gibt es da einen persönlichen Austausch oder wirklich eine Liste, die er aushängt und dann weiß man spielt nicht?
Beides.
Also manchmal kann man auch mit ihm reden.
Alte Schule. Und er hat, ich sag ganz ehrlich, das hat uns damals gut getan. Ne? Also wir als Truppe damals haben genau so einen Typ wie Felix Magath gebraucht.
Ah, okay.
Also klare Linie. War top, muss ich sagen. Ja, ehrlicher Austausch. Hat mich am Anfang nach meiner Meinung gefragt, durfte ich ins Büro kommen und
okay,
und bin da dann reinmarschiert.
Und dann steht man so mit dem Rücken zur Wand.
Ja.
Ja, also, ja. Und wir dachten schon, okay, ey, heute passiert's, wir steigen auf. Mhm. Was ist dann passiert? Was habt ihr in der Kabine besprochen, dass es dann irgendwie ein ganz anderes Spiel wurde?
Habe ich leider nicht so miterlebt. Ich kann nur sagen, wie es von außen war. Erstes Spiel in Berlin war keine gute Leistung von uns. Da waren auch schon 30.000 Hamburger mit da, Hälfte vom Stadion. Habe da einen guten Einblick auch bekommen durch meinen Berater, der ist Hamburger und ja. Bei ihm war gefühlt jeder da, von Restaurantbesitzer bis Anwalt, waren alle in Berlin. Also haben wir gefühlt, war ganz Hamburg dann da und nach dem Ergebnis dann nach Hamburg zu fahren, war für uns damals schon so, dass wir sagen, boah, schwer. Mhm. Und ich bin ja mit den Jungs angereist, die verletzt waren. Und das weiß ich doch, und das habe ich auch den Jungs in der Mannschaft erzählt. Ich werde niemals die Stimmung vergessen, als wir ins Stadion gekommen sind. Das war eine Stunde vor Anpfiff. Da war das Stadion eigentlich gefühlt schon voll. Und diese besondere Atmosphäre, so, ey, heute ist soweit, das war brutal. Also für uns das Gefühl war, also für Außenstehende, ich weiß nicht, wie es für die Jungs unten war, ich habe gedacht, boah, das wird heute ganz zäh für uns. Ja, und dann ist natürlich der Spielverlauf mit dem Standard dann schon sehr für uns damals, also für Hertha, heute würde ich sagen, gegen uns gelaufen. Und dann ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist.
Krass. Eine der bitteren Niederlagen, aber nun gut.
Es war trotzdem, in Berlin muss ich immer noch sagen, es war auch echt geil. Ne? Also das Heimspiel, wie du gerade sagst, als gegnerische Mannschaft, natürlich schon beeindruckend, wenn du dann in so ein Stadion bei uns kommst. Aber auch in Berlin mit 30.000 HSV-Fans, ich werde nie vergessen, die Rückfahrt, egal welchen Rastplatz man rangefahren ist, die Autos stauten sich bis auf die Autobahn rauf, weil alle sich mit Getränken eingedeckt haben, um diesen kurzen Weg von Berlin nach Hamburg irgendwie nochmal Vollgas zu geben. Ich weiß nicht, wie viele gelbe Scheine am nächsten Tag irgendwie bei den Ärzten rausgeholt worden sind, weil man sich irgendwie die Rückfahrt so einen in den Kanal gekippt hat.
Hast du Köpi oder Fürst von Metternich getrunken?
Aber das war schon geil. Ja.
Bevor wir gleich über Köln mal zum großen HSV kommen, hast du 2016 Olympia gespielt und Olympia auch fast gewonnen, wäre da nicht Brasilien gewesen. Es war die Olympiade in Rio, ne?
Ja. Meine ich. Warst du nicht sogar da?
Ja, richtig.
Ah, war da. Ehrlich?
Ja. War mit ein paar Freunden da und hab mir das angeguckt.
Warst du auch bei unserem Spiel?
Nee, wir waren Beachvolleyball.
Natürlich.
Muss man sich natürlich Karten holen, direkt am Strand. Und dann haben wir noch kommen so ein bisschen aus der Hockey-Gang raus, also ein paar Freunde von uns, haben wir für Deutschland Hockey gespielt und dann haben wir uns das da angeguckt, Halbfinale, spielen Platz 3 und konnten dann auch ins deutsche Haus gehen, irgendwie als Plus 1, haben uns da irgendwie reingeschummelt. Also habe das von der Seite schon irgendwie ganz cool kennengelernt und für mich war es unglaublich, also was in der ganzen Stadt, was da halt los ist, plus welcher Vibe da so im deutschen Haus ist, welcher Vibe unter den Athleten ist, was man da so hört. Wie ist es so für dich gewesen? Wart ihr als Fußballer vielleicht nochmal so ein bisschen abgeschaut? Habt ihr im deutschen, in dem olympischen Dorf gewohnt oder habt ihr?
Wir sind am Anfang so ein bisschen quer durch Brasilien gereist und sind erst am Ende ins olympische Dorf gekommen. Da war schon sehr leer. Ja. Also ich glaube, wir sind erst tatsächlich zum Finale eingezogen ins Dorf. Ja, bitter, schon bitter. Aber war trotzdem cool, die Erfahrung mal zu haben, weil es gab keine Kassen. Mhm. Also Drogeriemarkt, McDonald's, da waren wir natürlich nicht. Aber
natürlich nicht.
Nee, natürlich, aber es ist ganz, ganz komisch, wenn du irgendwie bist einkaufen und es ist trotzdem irgendwie jemand da, der an der Kasse sitzt, aber du darfst einfach durchlaufen. Dann nimmst du Zahnpasta, das hier, Deo, und dann läufst du einfach raus. Das war schon krass, alles gesponsert.
Und das Finale war No Chance gegen Brasilien, weil die zu gierig waren nach 2014 der Revanche?
Puh. Ja. Also man muss schon sagen, dass die uns schon aufgezeigt haben, was für eine Qualität die haben. Es war von der ersten Minute an schon klar zu spüren, dass es eine Revanche ist für die. Man musste sagen, ich glaube, jeder von uns hatte auch Gänsehaut, weil 90.000 halt standen, auch bei der Nationalhymne von Brasilien, mit das heftigste Spiel, was ich erleben durfte. Und mit einem Spieler namens Neymar, der nicht ganz so schlecht war zu der Zeit, den sollte ich anlaufen. Auch. Sehr dankbarer Job.
Würdest du sagen, es war eines oder das krasseste Spiel, was du in deiner Karriere bisher je gespielt hast?
Ja, das ich spielen durfte bis jetzt auf jeden Fall. Ja.
Verbindet das nicht auch unglaublich? Wer war dein Zimmerpartner oder wart ihr in Einzelzimmern da?
Ich war mit Ligas Süle tatsächlich.
Und habt ihr immer noch einen guten Kontakt?
Ja,
das verbindet doch wahrscheinlich.
Bei uns war es ja so, wir haben auch in Hoffenheim in der Jugend zusammen gespielt, im DFB zusammen gespielt und irgendwann mal konnte ich mich da nicht mehr halten, dann ist er durchgezogen. Nationalmannschaft Bayern und ich bin dann meinen Weg gegangen, aber war auch bei meiner Hochzeit zu Gast, cool. Also bis heute noch in Kontakt, super Junge.
Und hast du ihn noch mal, er hatte jetzt ja auch mal nicht so eine ganz leichte Zeit, hast du ihn da dann auch mal unterstützt und irgendwie gesagt, ey, schalt den Kopf aus, scheiß drauf, oder?
Ja, wir haben drüber geredet, brauche ich jetzt nicht sagen, was, aber das ist ein guter Typ, sehr, sehr guter Typ, überragender Spieler und bin mir sicher, dass der auch wieder in die Spur findet. Ich glaube, man hat im Sommer gesehen, dass er gierig ist, dass er will. Ich glaube, so musst du erstmal zurückkommen. Und da wird sein Weg weiter super gehen.
Krass, was Niko Kovac über ihn erzählt hat. Also er hat ja da auf einmal rausgehauen, dass er ihn da quasi in der Nationalmannschaft sieht, wenn er fit ist, als Stammspieler. Und ja, er scheint ja unglaubliches Potenzial zu haben.
Unfassbar. Super, unfassbarer Spieler. Er kann halt alles. Schnell, ist stark, rechts, links, Technik, Kopfball, kann alles.
Was willst du mehr?
Was willst du mehr?
Nach, dann, wo sind wir? Hertha Köln. Warst du, bist du hingewechselt und da war unser ehemaliger Coach Baumgart, auch Trainer, daher kanntest du ihn. Die Zeit in Köln, ja, war sicherlich auch ein bisschen Höhen und Tiefen. Du hast dann, bist du zum HSV gewechselt.
Was heißt Tiefen? Also bei Köln waren ja eigentlich so die ersten richtig starken Verletzungen, oder? Mit dem Fußbruch?
Ja, ja. Also so viele Tiefen gab es gar nicht, außer die Verletzung. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt, das habe ich auch immer gesagt. Es war nach Hertha eine schwierige sportliche Zeit. Und ja, Steffen Baumgart hat mir dann ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, hat ein geiles Gespräch, sehr offen, freie Schnauze, ehrlich. War auch gefühlt, ja, wie sage ich das? Also es war positiv, es war aber auch negativ. Er hat auch gesagt, Junge, da musst du wieder hinkommen, weil das ist nichts. Und hat mir da geholfen, mich da wieder hinzuarbeiten, hat mir die Minuten gegeben und ja, es war dann ein Start von einer hohen Vertrauensbasis bei Köln. Und dann mit der Verletzung, ja, war es so, dass ich als Typ schon einer bin, der ungern raus ist, der sehr gern hilft. Wir waren im FC damals im Abstiegskampf. Ich habe mir da den Mittelfuß angebrochen und es war schon so, dass es schon wichtige Zeit war, wichtige Spiele und ich habe einfach alles dafür getan, um schnellstmöglich wieder zurückzukommen. Das nehme ich aber auch komplett auf mich. Die Jungs haben mich gebraucht. Ich war da und dann ist das Ding leider nochmal gebrochen. Dementsprechend, das war die schlechte Zeit.
Das war, ja, kann man so sagen. Aber dann bist du ja zum HSV gewechselt.
Endlich eine richtige Entscheidung.
Dann kam die gute Zeit.
Du weißt, wie du die Leute bekommst.
Ja. Sicherlich auch ein bisschen wahrscheinlich irgendwie Baumgart, klar, haben wir schon gesprochen, hattest du davor. Stefan Kunz
war mein Trainer.
Da warst du auch mal Trainer, ne?
Ja, also er war mein Trainer.
Ja, ne? Ja. Aber weiß man nicht. Ich meine, wenn Magath dich schon gefragt hat, was du irgendwie, ob du Tipps hast für ihn, dann weiß man auch nicht. Ob Kunz dich vielleicht auch irgendwie nach der Ausstellung gefragt hat.
Ich finde den Wechsel im Nachhinein krass, weil ehrlich gesagt, damals, Stefan Kunz hatte hier noch kein Standing, ja. Also man hat ihn schon nochmal beobachtet, das ist jetzt der Neue. Dann Steffen Baumgart war auch schon irgendwie auch schon in der Kritik oder ist ja dann auch relativ schnell geflogen, als du gekommen bist. Und ich finde, dich hat man auch ehrlich gesagt sehr kritisch beäugt in Hamburg. Man hat gesagt, oh, wieso holen wir den denn? Und wir haben doch Bobby der Glatzel da vorne und so weiter. Und heute titelt der Kicker irgendwie, Davy Selke macht den Unterschied beim HSV. Mit ihm können wir jetzt vielleicht aufsteigen. Du hast eine sensationelle Quote. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in ganz Deutschland in dieser Saison noch nicht so einen krassen Gap gesehen zwischen dem, was man erwartet hat und was du dann geleistet hast im positiven Sinne. Macht das nicht, obwohl du wirkst so gesettelt und erfahren und so weiter, ist das nicht irgendwie, klar, es ist typisch HSV, schwarz-weiß und so weiter, aber ist es jetzt nicht auch eine irre krasse Zeit für dich gewesen? Also warst du nicht auch ein bisschen unter Druck nach den Verletzungen, fast schon so karrieremäßig jetzt auch das, und dann hast du es ja sogar noch angesagt, du hast gesagt, in der Halbserie möchte ich so eine Quote haben und dann hast du gesagt, das reicht mir, ich möchte jetzt nochmal einen draufsetzen. Wie kommt das, also macht einen das nicht kirre? Also bist du da noch klar?
Erstmal wäre ich dir super dankbar, wenn wir das Davy reinkriegen, weil sonst denken die Leute wirklich, ja, ist Davy.
Ja, so. Ja.
Von Anfang an muss man sagen, wenn ich ganz transparent und ganz ehrlich bin, war es auch für mich sehr, sehr spannend. Das ist ein bisschen verrückt, auch alles gelaufen in Köln. Dann war die Entscheidung für mich, ey, entweder ich mache im jungen Alter eigentlich dann schon was Exotisches oder ich gehe nochmal aufs Sportliche. Und durch Steffen Baumgart und Stefan Kunz hat sich dann diese Möglichkeit ergeben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man mich gefragt hätte, glaubst du spielst irgendwann beim HSV, hätte ich wahrscheinlich damals gesagt, nee, eher nicht. Aber als dann die Gespräche gestartet sind und ich mir das angehört habe und auch mit diesem Ziel endlich aufzusteigen, hat es mich gepackt. Und natürlich habe ich auch am Anfang mitbekommen, dass es nicht jeder super fand. Also das kriegen wir dann auch mit. Habe probiert, das am Anfang auszublenden. Habe das als Challenge gesehen und das liebe ich. Wollte Vollgas geben und mir ist immer nur wichtig und es ist in jeglichem Bereich so, mir ist eigentlich nicht wichtig, was Leute denken, wenn ich komme, sondern was sie denken, wenn ich gehe. Und so habe ich es genommen. Und ja, wollte einfach in jedem Spiel alles raushauen, ja, für den HSV, aber auch dabei authentisch bleiben. Und ich muss sagen, nicht nur der Support von der Mannschaft mittlerweile, von Anfang an, war super, super wichtig für mich. Jetzt auch, was ich von euch zurückbekomme, bedeutet mir extrem viel. Und gerade nach dem Start, ja, und auch mit meiner Vergangenheit, über die wir auch vorher geredet haben, rate ich das noch höher ein und weiß es eigentlich noch mehr zu schätzen und bin super, super dankbar dafür. Mehr nicht. Ich hau alles raus. Ich bin echt froh, dass ich hier sein darf. Das meine ich auch genauso, wie ich sage. Und habe einfach einen extremen Ansporn jetzt nach der ganzen Geschichte, dass wir alle zusammen unser Ziel erreichen.
Ja. Das ist wahrscheinlich mittlerweile der beliebteste Spieler beim HSV.
Mich würde einmal interessieren, weil du es gerade so angesprochen hast, kannst du beschreiben, ehrlich, was du von dem HSV gehalten hast, bevor du hier gespielt hast?
Ja, kann ich sagen. Fand ich immer schon geil. Durfte aber öffentlich nicht sagen, als mit Bremer Vergangenheit. Aber da kann man tatsächlich auch alte Weggefährten fragen, wenn man zum Beispiel Martin Dardai anruft aus Berlin. Der hat mir nämlich gesagt, als der Transfer feststand, ja, Glückwunsch, fand's ja schon immer geil.
So. und aber kribbelt es dann auch so, wenn man jetzt sieht, okay, der HSV hat 7 Jahre nicht geschafft oder 6 Jahre nicht geschafft aufzusteigen, ich will da jetzt helfen, also so, ist das auch ein Kick?
Ja, 100%. Super spannend, das zu erreichen. Die Wucht vom HSV merkt man dann im Endeffekt erst auch, das war wie auch in Köln, erst wenn man da ist, wenn man hier lebt, wenn man für den HSV spielen darf. Und es ist Riesenansporn, natürlich. Ich habe in den letzten Jahren gesehen, dass der HSV immer oben gespielt hat. Bedeutet, wusste ich auch für mich als Stürmer, ich werde immer wieder meine Situation, meine Bälle bekommen. Habe ich auch bei Bobby gesehen, der eine unfassbare Quote in den letzten Jahren erreicht hat. Das kriegst du als Stürmer auch nur hin, wenn du weißt, dass du gut bedient wirst. Das waren alles so Punkte. Und halt wirklich dann mit dieser spannenden Aufgabe, es endlich dann ein Teil davon zu sein, es zu schaffen. So, und dann will ich...
Machst du gut.
Danke dir.
Wir fragen ja immer, bevor wir eine Sendung aufnehmen, fragen wir immer bei Instagram unser Publikum, unsere Zuhörer, können sie Fragen schicken und wir scrollen uns dann in den Folgen immer durch die ganzen Fragen durch und tatsächlich haben ziemlich viele, also diverse Leute würde ich sagen, haben uns geschrieben und da kamen so Sachen wie, ich brauche die Tickets, da ich mich persönlich bei Davy Selke entschuldigen muss, dass ich an diesem Transfer gezweifelt habe. Er ist einfach der geilste Typ seit langem. Und das ist wirklich, wirklich, also ich würde mal sagen, 50% der Leute, die uns geschrieben haben, die sagen, sie wollen dir einfach nur sagen, wie dankbar sie sind und was du für ein geiler Typ bist, dass du wirklich authentisch das rüberbringst und viele einfach auch gezweifelt haben im Vorwege. Und ich finde das so schön, dass Leute uns das schreiben, weil viele Leute im Nachhinein jetzt einfach auch mal vielleicht drüber nachdenken, wie sie wirken, wenn sie in Social Media irgendwie unter die Posts und Bilder irgendwas kommentieren und nicht vorher erstmal sagen, so, ey, gib dem Jungen eine Chance, der will sich hier für den HSV, für unseren Verein irgendwie zerreißen. Deswegen, also, finde ich es mega schön, das zu lesen jetzt, wie viele Leute sich das jetzt auch schreiben und zugeben, dass sie da anfangs sehr skeptisch waren.
Aber soll ich dir was sagen? Also, ich sehe es so, am Anfang waren sie kritisch und ich sag auch, vielleicht auch legitim, aufgrund auch Vergangenheit, er kannte mich nicht, aber wie du es gerade auch schon gesagt hast, ich habe das Gefühl, dass die Fans mir eine Chance gegeben haben. Am Anfang hast du vielleicht ein Urteil, aber dann bewerten die Leute das, was sie auf dem Platz sehen und das kriege ich zurück und dafür bin ich dankbar.
Du gibst es uns ja auch zurück.
Ja, du. Ich hoffe es. Ich probiere es auf jeden Fall.
Doch, auf jeden Fall. Ostkurve Hertha, Südkurve Köln, Nordtribüne HSV, Wiesenhof Block Bremen. Wenn du bei uns ins Stadion reinkommst, du hast es vorhin schon mal gesagt, das macht was mit einem. Ja. Du hast es jetzt vom Relegationsspiel erzählt. Wie ist es jetzt, wenn man hier als Spieler reinkommt? Wie ist es, wenn Stübi, bekommt ihr das mit, wenn die Ansagen gemacht werden, wenn die Lieder laufen, wenn die Fans sich einstimmen? Wie ist das so als Spieler?
Es macht unfassbar Spaß, einfach in dem Stadion zu spielen. Stübi macht das auch überragend. Ja, sitzt hier in der ersten Reihe. Wenn Stübi die Vorstellung macht, dann stehen wir meistens schon im Gang, so auf dem Weg dann raus. Und das heizt uns nochmal an. Und jetzt auch wieder, wenn man die Stimmung jetzt erlebt hat gegen Lautern, merkt man einfach, dass sie genauso brennen wie wir. Und es macht Spaß, es ist ein Privileg, da spielen zu dürfen.
Apropos Lautern, ich habe mich ja gefragt, wie viel ist da von diesen Sachen einstudiert? Wie viel Zeit nimmst du dir im Training, um mit deinen Mitspielern Torjubel einzustudieren?
Torjubel?
Das kommt doch nicht einfach so.
doch. Also ich muss sagen, das, was davor passiert, das studieren wir ein. Also das ist kein Zufall. Viel Video, viel Laufweg in der Box und die Torjubel, das hat sich so entwickelt. Also es hat irgendwie mit Jean-Luc und mir angefangen. Da hat er irgendwann mal geschrien, Harry Kane. Und dann waren wir beide, die da irgendwie rumgesprungen sind. Mittlerweile sehe ich bei jedem Tor auch Miro, der irgendwie auch angesprungen kommt. Und ich freue mich. So, können gerne alle mit reinspringen.
Sag mal, kurze Zwischen... Jetzt, wo du gerade die beiden Unterschiedsspieler genannt hast und deine Tore, die sind ja im Moment so unglaublich wichtig für uns. Wie geht's denn jetzt deiner Verletzung? Kannst du beschwerdefrei spielen? Bist du da noch im Risiko ausgesetzt, dass du da wieder einen raufbekommst und das dann wieder durch ist?
Ja, also ist immer noch gebrochen und mit der Maske kann ich spielen, fühle mich auch damit sicher. Am Anfang war es für mich so eine ganz kleine Überwindung, dann aufs gebrochene Gesicht einen Ball zu kriegen, also einen Kopfball zu machen. So, aber da habe ich dann so die ersten paar Tage gemerkt, okay, es hält. Und mittlerweile denke ich nicht mehr drüber nach. Und ich glaube, mit meiner Spielart wird es auch anders nicht funktionieren, weil ich fliege auf dem Platz, fliege ich da rein und denke da nicht drüber nach, dass hier irgendwas gebrochen
ist. Gibt es da eigentlich so ein paar Bad Boys in der zweiten Liga, die da vielleicht auch mal so ein paar Sprüche bringen und sagen, ja, pass mal auf, Ding ist gleich durch und der Ellbogen ist gleich jemand in deinem Gesicht. Komm mir mal nicht zu nah so.
Ja, ich glaube, also bewusst aufs Gesicht nicht, aber man wechselt schon das ein oder andere Wort, was man jetzt vielleicht hier nicht wechseln würde, aber muss man sagen, mittlerweile, ich bin da auch durch meinen Glauben ruhiger geworden, aber jetzt nicht ganz. schon viel.
Ist es in der zweiten Liga heftiger als in der ersten Liga?
Na, nee.
Nimmt sich nichts, ne?
Nee. So Verteidiger an sich, Verteidiger und Stürmer, das passt nicht.
Da wird die ganze Zeit dann geredet und sagt hier nee. Und
wird da ganz viel geredet.
Auch mal so angefasst und so, ey, geh mal weg. So hier, so.
Ja.
In Münster, krass. Da wurdest du immer so niedergerissen. Ich dachte, was machen die denn da?
Ja, am Ende war es ja okay.
Ja, ich wollte gerade sagen. Wie würdest du dich als Stürmertyp bezeichnen? Bist du jemand, der, wie jetzt in Münster, also ich hab's da ziemlich gut verfolgen können, wie du gerade sagst, du hast irgendwie 90 Minuten lang, hast du deinen Gegenspieler wirklich nur genervt und gezogen und gezibbelt und irgendwann in der Nachspielzeit zieht er dann das Foul und es gibt einen Elfmeter für uns. Ist das so eine Spielweise, die dir liegt, so den Verteidiger so lange zu nerven, bis er irgendwann...
Ja. Ja. Das mag ich schon, ja. Ja,
so, also Bascha hat danach gesagt, gegen Davy ist eklig.
Ja, das ist ein Kompliment. ich will alles raushauen. Mittlerweile sind sie doch schon, die sind, umso mehr Spiele gelaufen sind, umso näher kamen sie immer an mich ran und mittlerweile ist es wie so Ringen und ja, für mich ist nur wichtig, nach dem Spiel ist alles in Ordnung. Und im Spiel, dann darf es gerne mal ein paar Runden geben. Bin ich offen für.
Cool.
Welcher Gegenspieler hat dich am meisten beeindruckt oder welcher Gegenspieler war der beste vielleicht gegen den du je gespielt hast?
Of all time? Ich muss sagen, Jerome Boateng, damals in seiner Prime, habe ich gar kein Land gesehen. Das muss man dazu sagen, der war schnell, der war stark, war gefühlt auch ein Kopf größer als ich.
So hat dann Form, Rio, WM-Finale,
ja, auch alles. Ja, ja, das war schon sehr dominant, das muss ich sagen. Ja, der war sehr gut.
Und welcher Trainer vielleicht, wenn wir schon dabei sind, den du selber hattest, kannst du einen rauspicken, wo du sagst, so das, mit dem habe ich, ist der beste Trainer oder mit dem habe ich am besten gevibed? Natürlich außer der aktuelle Trainer, der wahrscheinlich der beste Trainer der Welt ist.
Das sagt man immer als aktueller Spieler. Ja. Merlin macht einen überragenden Job. Ich finde es schwer, da immer einen rauszupicken. Ich finde, jeder hatte was er mir mitgegeben hat, wo ich was gelernt habe. Du hast ja vorher die Trainer auch aufgezählt. Gefühlt durfte ich einmal die ganze Bandbreite kennenlernen von neuer Trainer, neue Ära bis komplett alte Schule. Und ich bin super dankbar für die ganze Bandbreite. Und die einen haben mir mehr mitgegeben, wo ich was mitnehmen konnte. Und die anderen gab es auch ein paar. Da habe ich nicht so viel mitgenommen.
Bei Jürgen Klinsmann war eine gute Zeit.
da muss ich tatsächlich sagen, ja. Also das ist schon eine Aura, der Typ auch. Also auch selber großer Stürmer gewesen. Und da mit seinem Abgang, da war ich ja gar nicht mehr in Berlin. Am Ende war es dann.
Muss man hilft sagen. Das, einen Trainer zu haben, der selbst irgendwie Stürmer war?
Ja, schon. Ja, doch. Ja? Vor allem, ja, klar. Jürgen Klinsmann, der weiß schon auch, wie es läuft. Auch Stuttgarter Junge. Mhm. Das ist schon auch so ein Tick, was besonders ist. Aber es geht irgendwie darum, jeder braucht einen anderen Trainertyp. Es muss immer anders passen. Ich war immer so ein bisschen auch der so ein bisschen so einen väterlichen Typ gemocht hat. Da könnte ich viel herauspicken, aber will jetzt nicht einen nennen.
Wir haben es schon, Manu Farai, und ich glaube auch ein, zwei anderen Gäste gefragt, wenn du jetzt ein Match hättest und du müsstest ein 6 gegen 6 spielen gegen irgendeine andere Mannschaft und du darfst dir 5 Feldspieler und einen Torwart vom HSV aktuell aussuchen, wie würdest du deine Mannschaft
aufstellen?
Du wärst natürlich dabei.
Ja, aber wenn ich das jetzt sage, ist er dann gegen die anderen blöd, oder?
Ja, gut. Keine Ahnung, je nachdem, ne? Also.
Mach ich 5-mal.
Oder all time.
All time?
All time.
Wer steht bei mir hinten in der Kiste? Testing. Wen habe ich hinten drin? Nehmen wir mal Frank Rost.
Oh, aha. Mit dem hast du auch zusammen gespielt?
Ja, mit dem habe ich auch noch in der Jugend zusammen gespielt.
Hände wie Paddel, ne?
Ja. Ich glaube, wenn du den hinten hast, dann schiebst du auf jeden Fall raus, wenn der dich rausschickt. Innenverteidiger nehmen wir Kompany.
Unglaublich.
Nigel de Jong. Van der Vaart. Und vorne drin Hammer. Thorsten. Nee, den bringe ich am Ende. Letzten 10 nochmal marschieren. Wen habe ich vorne drin? Ja, Horst Rubisch.
Kann sich sehen lassen, denke ich.
Ich war ja mal C. Roberto-Fan, den fand ich ja mal geil, ne?
Das habe ich vergessen.
Ja. Boah.
Aber da könntest du jetzt auch mehrere.
Ja, ich wollte gerade sagen, da können wir noch deutlich mehr bringen. Wir haben noch überlegt, irgendwie so ein Fakt oder Fake zu machen, ne? Habt ihr euch was überlegt?
Ja. Ich möchte ganz kurz sagen, dass sich nicht jeder was überlegt hat und einer vorhin noch getuschelt hat mit jemandem hinter der Bühne. Gato?
War das derjenige, der auch meine Notizen haben wollte?
Ich würde sagen, es gibt einen, der hier besondere Insights hat.
Okay, pass auf, wir machen mal ein Fakt oder Fake. Ich würde mal anfangen und wir diskutieren mal, wir vier, ob das ein Fakt ist oder ein Fake und dann oder bestimmt oder nicht und du kannst es dann einmal aufklären. Also ihr kennt es ja selber alle im Stadion, da hängen ja mal ganz viele Plakate von meistens Kindern, wo drauf steht, Davy, nicht ich will ein Kind von dir, sondern ich will ein Trikot von dir. Und dann gehen ja meistens oder hin und wieder die Spieler dann in den Block und schmeißen ihr Trikot hin oder geben ihm das. Und nun meine Frage dazu, ist es ein Fakt oder ist es ein Fake, dass Davy Selke mal in den Heimblock gegangen ist und sein Trikot zugeschmissen hat und das Trikot postwendend wieder zurückgeschmissen worden ist?
Ich würde sagen,
weiß ich nicht.
Ja, doch. Das, da, auch, ja, na, weiß ich nicht. Schwierig. Was denkt ihr? Wer ist für Fakt?
Fake.
Okay, ist eher mehr Fakt. Ich schließe mich mal dem Publikum an, vielleicht nach so einem nicht so guten Spiel. Oder, eigentlich als falsche Person zurückgeworfen. Ja, Fake. Fakt.
Was jetzt?
Dass es so passiert ist. Dass das
Publikum. Das stimmt tatsächlich. Aber man muss dazu sagen, wir standen davor, haben gerade das Derby verloren und da war ein Junge, ein kleiner Junge mit seinem Papa. Und der wollte mein Trikot haben. Und der Mann, der werte Herr auf dem Zaun, der hat eine bessere Idee gehabt, hat es abgefangen und mir zurückgeschmissen.
Na gut.
Ganz schlimm.
So ja. Hart ist Fußball.
Hast du ein Fakt oder Fake hier?
Ja, und zwar hatte Davy bereits bei 6 Vereinen die Rückennummer 27. Oh. Fakt oder Fake?
Bei 6 Vereinen?
Nee, Fake. Warte ganz kurz. Was ist die Zahl 27? Was bedeutet die für dich?
Also ich wollte damals, als ich ganz jung war, immer die 9. Mit 18, 19 schwer. So, und dann war 2 plus 7. Dann habe ich gesagt, komm. Und dann habe ich mit der mein erstes Tor gemacht, erstes Bundesliga-Tor.
Ja, doch, dann sage ich doch Fakt. Ja, ich dachte.
Die Frage ist, ob 6 oder 5, also vielleicht waren es nur 5 Vereine.
Ey, weil genau. 27 ist ja schon oft frei, würde ich jetzt mal sagen. Ist ja nicht irgendwie beliebte Nummer wie die 10 oder so oder 11. Deswegen glaube ich schon, und also am Anfang, vielleicht konntest du die Nummern echt aussuchen. Je älter man wird, desto mehr Credibility hat man wahrscheinlich und kann man schon sagen, hier, ich nehme mal die und die Nummer. Ich würde sagen, schon, das stimmt. Dann hast du bis, ich glaube, du hast noch nie unter einer anderen Nummer als 27 gespielt, würde ich sogar sagen.
Weißt du es nicht?
Ich weiß nicht, wie oft.
Waren 5 Vereine. Ich habe eine kleine Mogelnummer reingemacht. Das war Bremen, Leipzig, 9. Hertha, Köln und der HSV.
Einmal hatte ich die 9, deswegen.
Ja. Okay. Na gut.
Also Kai, richtiger Riecher.
Okay. Hast du was, Kai?
Oh ja, aber ich habe was. Und zwar im Mai ist ja der Monat, wo sich, glaube ich, entscheidet, wo wir aufsteigen. Und im Mai wird es einen Asteroiden geben, der tatsächlich Selke
heißt. Jetzt schon fake. Und
wie kommst du auf sowas?
Das ist schon Kai.
Erzähl weiter.
Der Asteroid wird im Mai an der Erde vorbeifliegen, namens Selke.
Yeah. Hör auf! Das macht mich krank.
Kai macht doch wieder unser nächstes Intro auf jeden Fall.
Ja, nee. Ja, also ihr könnt ja sagen Fake, aber.
Ja, Fake.
Okay, das ist. Also es kann natürlich nur ich aufklären. Ich glaube, das ist vorher nicht abgesprochen worden, aber.
Ist das so ein Ding, was man sich so irgendwie für 30 Euro kaufen kann?
Vielleicht habe ich es mir gekauft vorher, richtig.
Nee, ich glaube, ich sage es Fake.
Ja. Fake.
Und? Fake?
Ja.
Ja, den Asteroiden gibt es, aber er wird nicht im Mai an der Erde vorbeifliegen.
Okay, stark. Das wäre auch
mal. Aber der HSV steigt trotzdem auf.
Das war kein Fake.
Das war kein Fake. Diesmal nicht.
Gato? Ich hab mehrere. Ich hau einen raus. Ich mache einen, okay. Also ich sage, Davy Selke hat ein Jahr mit zu kleinen Schuhen gespielt. Folgender Grund: Er wollte unbedingt die Schuhe von Ronaldinho haben. Die gab es auch bis Größe 42, aber nur in der unteren Preiskategorie. Und ab Größe 43 und höher waren es halt nicht mehr die, ich sag mal, die verkappten Kinderschuhe, sondern ein bisschen teurer. Und deswegen hat er sich in diese Schuhe reingezwängt, als er ein Jugendspieler war.
Fakt.
Das finde ich. Klingt nach einem Insider.
Ja. Das klingt sehr nach einem Insider. Finde ich aber. Ja.
Kann ich mir trotzdem nicht vorstellen.
Welche Größe war das, sagtest du?
42. Ja, 42. Das ist
okay. Nach 42. Weil Davy Selke hat uns ja Schuhe mitgebracht.
Guck da mal rein.
Das sieht nicht aus nach Größe 46.
Ja. Damit
also, das wäre hart.
Damit fliegt die Geschichte auf. Fake.
Es ist. Fakt. Tatsächlich. Danke fürs.
Wie alt warst du?
Danke fürs Spoiler noch übrigens.
Weiß ich gar nicht. Also jung noch. Aber es war so, wie er gesagt hat. Also bis zu einer gewissen Größe.
Stark.
War es günstiger. Dann hat man sich da ein bisschen reingedrückt. Das passt schon.
Gut, haben wir noch, Muchel, ein paar Fragen einmal von Instagram. Ansonsten, währenddessen du guckst, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ein, zwei Fragen direkt hier an Davy zu stellen. Also wer eine Frage hat, der kann natürlich sehr gerne die Frage hier stellen. Wir haben sogar ein Mikrofon organisiert. Ich sehe, Stübi hat das in der Hand. Falls sich jemand, also ihr müsst natürlich nicht, ne? Aber sollte eine Frage da sein an Davy, dann könnt ihr die Hände heben. Ist gut, gesunder Respekt hier bei unserem Publikum.
Ja. Yeah.
Aber da haben wir eine Frage, wollen natürlich euch nicht außen vor lassen.
Mikrofon kennt Stübi.
Ja. Das erste Mal, dass ich so ein Mikrofon in der Hand habe. Du warst ja bei vielen Vereinen, aber bei uns blühst du so richtig auf. Mit 16 sind Saisontoren jetzt schon. Ich frage mich, warum?
Wahnsinn.
Also, hört man mich richtig?
Ja.
Hört dich gut. Hat mich interessiert, weil ist es die Umgebung im HSV oder was auch immer? Ist es die Stadt? Keine Ahnung, aber 16 Saisontore, also Respekt. Also, bin sehr stolz.
Das ist sehr lieb von dir, danke.
Ist eine Mischung aus allem, wenn ich die jetzt so ehrlich beantworten kann. Ich fühle mich extrem wohl in der Mannschaft. Ich kriege da eine riesen Wertschätzung entgegen. Die Mannschaft bedient mich überragend. Ich bin kein Stürmer, der irgendwie den Ball an der Mittellinie nimmt, dann drei austanzt und dann reinmacht, sondern ich bin schon sehr, sehr abhängig von den Zuspielen und wie ich hier bedient werde, was für eine Wertschätzung ich erhalte. Das hilft mir einfach als Spieler, dass ich so performen kann, wie ich gerade performen kann. Wie ich es gerade auch schon gesagt habe, auch der Support dann von euch bedeutet mir viel. Ich glaube, ich bin noch ein Spielertyp, der das braucht. Es gibt welche, die es vielleicht nicht so wirklich brauchen. Und das ist so eine Sache, die sich so entwickelt hat, warum es so läuft, wie es läuft und natürlich auch viel harte Arbeit, klar.
Ja, mach weiter so, ne? Hoffen wir, glaube ich, alle.
Danke.
Wenn noch eine Muche oder habt ihr noch Platz für?
Wenn noch eine Frage da ist, gerne.
Ich war jetzt einfach hier. Oh, guck mal hier.
Perfekt. Ah.
Du wolltest das fragen, oder? Traust du dich?
Mega. Wo ist in Hamburg der Norden?
Spielt schon deine Tochter Fußball?
Oh. Tatsächlich, ja. Mit mir zu Hause.
Sehr gut.
Und ich sehe, empfehlen wir Evelyn Selke Instagram, ne? Da weiß man immer, was los ist.
Ja, das stimmt. Und sie läuft auch immer schon mit dem HSV-Pullover rum.
Das ja.
Und das Trikot hat sie auch.
Das findet sie ganz toll. Ich musste jetzt auch wieder in den Fanshop gehen, ihr einen neuen Pulli holen, weil der alte war zu klein dann.
Ja.
Musste ich losmarschieren. Musste ich einen neuen holen.
Ja, hallo Davy. Also ich finde auch, du bist ein absoluter Glücksfall für unseren HSV. Und ich wollte fragen, wann verlängerst du endlich deinen Vertrag?
Gutes Stichwort. Wir kommen natürlich nicht mit leeren Händen.
Wir kommen natürlich nicht mit leeren Händen. Mein Sohn ist leider krank heute, aber er hat sich nicht nehmen lassen und einen Vertrag aufgesetzt heute. Vertrag, damit du noch ganz lange beim HSV bleibst. Laufzeit und Gehalt darfst du selber eintragen.
Ja. Kannst du mal.
Das ist sehr lieb. Wir haben ja auch ein paar vom HSV da. Es wäre gut, wenn man dann die E-Mail-Adresse vom Stefan deinem Sohn gibt.
Ja.
Der kann das mal rüberschicken. vielen Dank. Dankeschön auch für deine Worte. An mir liegt's nicht. Also wie ich gesagt habe, das meine ich auch genauso. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Auch was ich gerade hier beantwortet habe, weiß ich auch schon. Was ich hier jetzt mittlerweile wirklich am HSV habe, wie ich hier bedient werde, die Wertschätzung, die ich bekomme intern, mittlerweile auch extern. Und ich habe es auch schon bei Sky gesagt öfter, ich will auch nicht groß rumpokern. Ich würde gern beim HSV bleiben. Cool.
Klare Aussage, wow. Super. Ja.
Ich versuche mal an den Bierflaschen vorbeizuschlängeln. Sorry, wollt ihr noch eine machen?
Nee, kannst du gleich mal. Wenn man deiner Frau folgt, Evelyn, bei Instagram, bekommt man ja mittlerweile auch mit, dass sie in jeder zweiten Story sagt, wie schön Hamburg ist. Stimmt. Also ich glaube, ihr fühlt euch hier wohl. Ja. Die Stadt macht es einem natürlich auch leicht. Also ich glaube, jeder Spieler, der woanders mal war und nach Hamburg kommt, sagt immer, die Stadt ist bombastisch und ist einfach ein Fund. Und happy wife, happy life. Also ich glaube...
Nee, Evelyn ist auch pro Hamburg.
Ja,
das ist schon so.
Siehste.
Ja, moin, läuft's ja.
Ja.
Moin, Davy. Jetzt wird ja in 15, 16 Monaten im Aztekenstadion in Mexiko die WM angepfiffen. Wie schätzt du deine Chancen ein? Wir setzen natürlich mal voraus, dass du so weiterballerst, dass du dieses Turnier anstößt.
Ja, hier wird straight rausgehauen. Wir nähern uns der Antwort mal anders. Ist Nagelsmann in deinem Handy? Hast du Kontakt? Also,
hat er schon angerufen?
Nein.
Ich sag mal so,
auch nicht in meinem Handy.
Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Wenn man natürlich hier links hinblickt, ist ja schon mal ein paar Sticker und rechts neben dem Sticker ist ja auch ein dezenter Hinweis, schon Europa willkommen. Sollten wir eventuell die Saison aufsteigen, nächste Saison Erstliga spielen, wir uns dann für Europa qualifizieren und du hättest einen gewissen Anteil, dann würde natürlich aus der ganzen Nummer wahrscheinlich wieder ein Schuh werden.
Das hört sich schlimmig an. Als man denkt.
Ja, ich glaub, ganz wenig wenn.
Es gibt ein Szenario, ich meine Füllkrug, wenn wir aufsteigen. Ich finde, man hat hier jemanden, der alle U-Nationalmannschaften durchlaufen hat. Es wird jetzt schon in den ersten Talkshows noch wird ein bisschen geschmunzelt, aber gut, wir wollen mal auf dem Boden bleiben. Aber es gibt dieses Szenario, einzelne zeichnen schon an die Wand.
Was soll ich jetzt sagen?
Ich habe Bock auf die.
Jetzt sind wir ja nicht, ist ja keine Presse, sondern was soll ich jetzt sagen? Also ich kann nur sagen, wir spielen aktuell leider noch in der zweiten Liga. Dementsprechend wäre alles andere als, schauen wir mal, keine authentische Antwort. Aber wenn.
Dann ja.
Du mal schauen.
Nein sagen. Glaubst du an den Aufstieg? Und ich sag mal, wenn ja, was lässt dich daran glauben?
Ich glaube fest dran, weil verschiedenste Sachen so laufen, wie es laufen soll. Wir sind eine richtige Einheit. Wir als Gruppe beschäftigen uns extrem viel miteinander. Die Führungsspieler tun auch während der Trainingszeit sich extrem viele Gedanken machen, was wir verändern können. Nach Rückschlägen reden wir extrem transparent miteinander. Wir haben jetzt ein Trainerteam, was extrem darauf bedacht ist, dass wir wirklich eine Einheit sind. Und da gehört nicht nur manche dazu, sondern auch Staff drumherum, Fans, der ganze HSV. Und ich glaube, man sieht das auch auf dem Platz. Wir sind eine Einheit, wir marschieren, egal ob Rückschläge passieren. Jetzt der Trainer fällt aus und der Trainer weiß aber zu Hause, dass er sich darauf verlassen kann, dass er da eine Einheit hat, die das auffängt. Und das sieht man aber auch in den Themen davor, in den Spielen davor. Zum Beispiel bei meinem Elfmeter nach Jan Regensburg, die Geschichte hatte ich auch schon mal erzählt, intern. Ich bin jemand, der, wenn er Verantwortung übernimmt, ich will dem gerecht werden, so. In dem Moment hat es nicht funktioniert, aber wie mich da die Truppe aufgebaut hat, das hat mir so eine Kraft gegeben, auch dann zum Zweiten anzutreten. Und ich glaube, das ist so kurz zusammengefasst, die ganzen Jungs, wie sie mich da gepusht haben und hinter mir standen. Zweiter Elfmeter wird gepfiffen, Jean-Luc zeigt auf mich. Das ist beschrieben, ey, wir sind eine Einheit zusammen und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass dieses Jahr soweit ist.
Ist die Einheit... Im Vergleich zu den anderen Mannschaften, ich sage jetzt mal, die du davor gespielt hast, da waren die also sicherlich auch ein Stück weit irgendwie eine Einheit. Ist das jetzt nochmal höher anzusetzen oder ist es, ich sage es mal, normal, dass das HSV-Team jetzt so eine krasse Einheit ist oder ist das, würdest du sagen, jetzt schon fast überperformt? Weil ich höre immer halt so, die Einzelspiele hat man ja beim HSV und es kommt irgendwie, wenn man Erfolg haben muss, muss man eine Einheit sein. Das ist ja so irgendwie das 10 von 10 Argument, dieses Einheit-Team-Ding. Würdest du schon sagen, dass das jetzt überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Mannschaften ist oder sind irgendwie alle anderen Mannschaften halt auch irgendwie eine Einheit?
Nee, wir setzen uns extrem viel damit auseinander und ich finde, das sieht man. Wir sind extrem ehrlich zueinander. Wenn wir was gut finden, dann sagen wir uns das auch. Ja. Wenn wir was schlecht finden, dann sagen wir uns das aber auch. Und diese Mischung macht's dann. Und das gibt einfach gegeneinander so ein hohes Vertrauen. Alleine schon, wenn ich jetzt gucke, Wie sich Bascho, unser Kapitän, verhält zurzeit, ist es was genau, der geht vorweg, das ist ein Anführer, peitscht dann, weil er jetzt dieses Spiel dann nicht gespielt hat von außen, alles an und darauf kann man sich verlassen und das sind solche kleinen Details, die am Ende entscheidend sind, ob man dann wirklich eine Einheit ist oder nicht und ja, das zeichnet uns dieses Jahr einfach aus.
Mich würde aber auch nochmal interessieren, weil aus Fansicht ist die Einheit nochmal krasser geworden, seitdem Merlin dann tatsächlich Trainer geworden ist. Würdest du behaupten, innerhalb des Teams hat sich die Einheit nochmal, also sind die mehr seid ihr mehr zusammengerückt seit Merlin oder war das unter Baumgart auch schon so?
Ich glaube, dass Merlin, Richie und Luik extrem viel Wert darauf legen, auf Einheit, auf Team, auf alle zusammen, nicht nur Mannschaft, Staff drumherum und extrem viel angeschoben haben, auch in die Richtung gemeinsames Frühstück, gemeinsame Events, gemeinsame Treffen auch außerhalb vom Volksparkstadion und das fruchtet und das sieht man auch auf dem Platz.
Wie sehr ist beim Thema Vuskovic, wie sehr wird er mitgenommen? Hast du ihn schon kennengelernt, Mario? Wie wird er immer noch in der Mannschaft mit in die Mannschaft integriert? Ist er bei Treffen dabei? Wie gebt ihr ihm Kraft? Ist das ein Thema bei euch?
Er ist präsent. Er darf natürlich nicht bei uns in die Hallen, aber außerhalb haben wir uns getroffen. Er ist und bleibt ein Teil von uns. Ich habe die Zeit mit Mario spielerisch nicht miterleben dürfen, fühle aber trotzdem so, als ob es einfach ein Mannschaftsmitglied ist, was gerade einfach ja nicht spielen kann, aber kriegt von uns hundertprozentigen Support und wir geben alles, dass er sich in der ja jetzt noch herausfordernden Zeit weiterhin einfach als volles Mitglied fühlt.
Du schaust ja jetzt mit deinen 30 Jahren schon relativ reflektiert auf deine Karriere, bist reflektiert in dem, was du sagst, wie du an den Fußball rangehst. Was gibst du jungen Spielern mit? Wir haben jetzt in letzter Zeit, oder wenn man jetzt den Kader vom HSV anschaut, wir haben viele jüngere Leute bekommen. Da sind welche, die sind 18, Otto Stange. Mhm. Was kannst du so einem Spieler mitgeben? Was sagst du jetzt als 30-Jähriger, der schon einige Vereine, viele Trainer hatte? Was gibst du diesem Spieler mit?
Ja, meine Erfahrung, ich gebe ihnen eigentlich mit, dass sie Geduld haben müssen. Ich hatte wenig Geduld. Ich glaube, ich bin als Mensch so, aber ich glaube auch allgemein Jugendspieler müssen einfach eine nötige Geduld aufbringen, um dann den Sprung zu schaffen. Und ich muss unsere Jungs loben. Die sind wissbegierig, die fragen nach, die arbeiten viel und haben auch die Geduld und wurden jetzt auch schon dieses Jahr mit ganz, ganz tollen Momenten belohnt und gefühlt habe ich nicht die Angst, dass es irgendwie dann ja denen zu Kopf steigt, sondern sie arbeiten dann noch härter. Wenn ich jetzt auch an Fabio denke, der jetzt reinkommt nach einer langen Zeit und so eine geile Glocke macht und Otto auch. Otto kommt rein gegen Fürth, ist unbekümmert, ist ein Hamburger Junge. Ich habe auch nochmal meine besondere Beziehung zu ihm, weil wir beide an Jesus glauben und kommt da rein, macht vor der Kurve da das Tor. Das ist einfach geil, es macht Spaß, es zu sehen und es auch dann begleiten zu dürfen.
Schön.
Möchtest du dem Fußball erhalten bleiben, als Trainer vielleicht später nochmal nach der Karriere oder hast du dir da noch nie drüber Gedanken gemacht?
Wieso fragst du das?
Weil ich finde, es klingt so.
Könnte es passen?
Ich würde dir zuhören als junger Spieler.
Das ist aber lieb von dir. Also, ja. Also ich sag ganz ehrlich, im Management sehe ich mich nicht. Das wird nicht passen, glaube ich. Dazu habe ich ein paar zu viele Tattoos. Ja. Aber also, so
Trainer. Sandro Wagner, das wäre ein gutes.
Ja, doch. Also ich sag ganz ehrlich, Trainer, umso älter ich werde, umso mehr könnte ich es mir vorstellen.
Könntest du dir auch was wie Kapitän vorstellen? Das muss nicht beim HSV sein, aber wäre das was, wo du grundsätzlich sagen würdest, wenn ich jetzt gefragt werden würde, muss natürlich mal irgendwie passen, würde ich annehmen?
Kapitän. Ist jetzt nicht was, auf was ich hinarbeite. Vor allem hier wir beim HSV haben einen tollen Kapitän mit Bascho. Habe ich ehrlich gesagt, mache ich mir gar keine Gedanken drüber.
Ja. Gibt es irgendwas, wenn du jetzt nochmal Revue passieren lassen würdest und du selber könntest deinem 18-jährigen Ich jetzt nochmal was mit auf den Weg geben? Würdest du ihm sagen, vielleicht entweder dieses sei geduldiger oder mach dies oder jenes nochmal irgendwie anders oder?
Wenn ich ganz ehrlich bin, der 18-jährige Davy wird dem 30-jährigen Davy gar nicht zuhören. Das ist die Wahrheit. Also, selbst wenn ich ein paar Tipps hätte, ich glaube, der 18-jährige Davy, der wird es besser wissen. ich sagen.
Ich mache genau das Gegenteil.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Das wird deswegen. Nee.
Bei Instagram schreibt uns FH Lange, wann gibt es die Maske im Fanshop? Das ist mal an Seiten des Merchandise vom HSV gerichtet. Also vielleicht
die Frage habe ich schon oft gehört.
Ja?
Lass mal weitergeben.
Und kriegst du sie jetzt bis Ende der Saison, weil sie dir bislang so viel Glück gebracht hat?
Nee, bin kein Mensch, der an sowas glaubt. Ich glaube an Jesus. Aber ich fühle mich damit sicher, das kann ich sagen. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich dann sicher fühlen würde, wenn ich dann die Maske erstmal wieder dann abnehmen würde, müsste ich mir wahrscheinlich wieder reinfinden, weil jetzt habe ich trotzdem im Hinterkopf, egal was passiert, da ist noch eine Maske, die den Knochen schützt. So. Und ich würde nicht riskieren wollen, nochmal auszufallen, weil ich irgendwie zu früh die Maske ausziehe.
Ganz viele Fragen, die wir auch immer noch reinbekommen, sind natürlich, wer sorgt in der Mannschaft für die beste Stimmung? Wer ist der absolute Party, die Partyrakete?
Wer ist die Partyrakete?
Ist es Jean-Luc?
Jean-Luc ist schon.
Ja?
Ja, der ist schon auch da mit dabei.
Ja.
Jean-Luc ist mit dabei.
Wo war eure Weihnachtsfeier?
Warum? Wieso? Was hast du gehört?
Ist noch ein Deckel offen, oder? Nee.
Welche Musik wurde da so gehört? Welcher Club oder welches
Restaurant? Ich sag ganz ehrlich, wir haben einen ganz wilden Mix dabei. Also ich mag Ludos Musikgeschmack. Von Marco Richter geht's in die Schlagerrichtung, da bin ich raus.
Ja.
Da bin ich dann komplett raus. Aber
hatte da sogar auch, der war auch eher so schlagermäßig unterwegs, ne?
Malle-mäßig.
Malle, Schlager, ja.
Also Meffert hat auch so ein bisschen Karnevals.
Ja, stimmt. Haucht.
Ja. Ja, nee.
Ist nicht Mikkel, was war dann? Mikkel Techno? Oder?
Meine ist, boah, mittlerweile höre ich viel Worship. Das ist mein Dings.
Alles gemischt.
Nee, ich mag Ludos Musik. Ludo macht sehr gute Musik.
Ja?
Ja,
auch macht so der selber Holland. Musik?
Nee.
Ach so. Also nicht, dass ich wüsste.
Welche Musikrichtung, meine ich, hörst
du? Der macht so holländische Rap, so, das finde ich ganz cool. Afro-Beats.
Ah. Und Manuel Ferrei spielt ja auch Schlagzeug, den musst du mal anfangen. Der war bei uns bei der Probe, hat mal Schlagzeug gespielt. Also
das habe ich, glaube ich, sogar gesehen. War das bei euch dann, wo er dann,
ja, genau.
Ja, wo er am Dings saß? Ja, ja, cool.
Hat einen Augenblick gedauert, aber dann ist er aufgetaut und hat da seine Rhythmen,
ja, cool,
ausgeballert.
Nice.
Gut.
Hast du eine Lieblingsserie? Hat jeder, normalerweise.
Ohne dich unter
Druck. No pressure.
Ah. Power fand ich cool.
Power?
Kennst du Power?
Nee.
Schade. Wirklich, das war eine ganz coole Sendung. Das war so einer, der hat sich von unten nach oben gearbeitet und so.
Aber ist es eine neuere oder ältere?
Ältere. Die habe ich bei iTunes gekauft damals.
Ah.
Also.
Okay, ja.
Ey, jetzt höre ich mich richtig alt, Alter, Junge. Junge,
ey. iTunes gibt's seit 10 Jahren nicht mehr.
Oh Mann, ja.
Okay, cool. Ja, nee, also ich würde sagen,
wir schauen mal auf unsere Zeit. Wir haben jetzt echt schon, verging wie im Fluge. Es ist immer so, geile Gespräche, nette Gespräche, interessante Themen, viel zu erzählen. Es ist sehr kurzweilig, würde ich sagen. Und du hast uns hier noch Schuhe mitgebracht von dir. Mhm. Die hast du die beim letzten Spiel getragen? Oder bei einem Spiel getragen?
Nee, ich hatte sie mal an, aber.
Okay.
Aber das ist schon ein bisschen länger her. Schon länger her.
Also, keine Schweißfüße. Wir werden diese natürlich. Wir werden sie natürlich mit deinem Autogramm zusammen, werden wir sie bei Social Media verlosen. Mhm. Und werden sie einem von unseren Hörern zugute geben oder ihm zukommen lassen. Also, coolen Dank. Vielen Dank dafür.
Coolen Dank.
Coolen Dank. Ja, coolen Dank.
Broski. Coolen Dank, Broski.
Die was? Nee, natürlich nicht.
Haben wir das hier eigentlich mit der Szene abgesprochen?
Ja. Das ist alles abgeklärt. Es sind jetzt so ein paar Insider hier aus unserem Podcast. Ja. Aber du hörst ihn ja immer regelmäßig.
Ja, klar.
Ja.
Jede Folge.
Jeden Montag.
Ja, jeden klar. Montag.
Was ist denn dein Tipp für Sonntag, für Spiel gegen Paderborn? 3-0, 4-0.
0-4.
0-3, 0-4.
Ja, das ist mir so egal. Hauptsache gewinnen.
Ja.
Für euch alle, die wetten dürfen, dürft ihr wahrscheinlich nicht.
Nee.
Die Quote auf den HSV, unglaublich, 2,6 auf Sieg.
Das Geld liegt auf der Straße.
Also ist das jetzt aber, ist das gut? Oder was?
Ja, also die ist relativ hoch, sage ich
also
mal.
Man kann viel Geld verdienen.
Wenn man jetzt einen Zehner einsetzt, kriegst du 26 wieder. Hm? Ich meine, dass wir gewinnen, ist ja schon sehr wahrscheinlich. Also empfiehlt auch, Davy Selke setzt 100 Euro auf jeden Fall auf.
Oh. Nö, nicht, dass ich einen Anruf kriege nachher. Wo es macht, was ihr wollt.
Ja. Nein.
Davy, vielen Dank für diese Folge. Wir werden gleich hier für alle, die jetzt im Publikum sind, vielleicht gibst du noch ein paar Bilder, ein paar Autogramme. Wir haben gleich noch ein paar Minuten Zeit hier mit Davy, ein paar Fotos und ein paar Autogramme zu machen. Vielen Dank für diese Folge, hat mega Spaß gemacht. Wir drücken die Daumen, wir glauben an euch, an den Aufstieg, an euch als Mannschaft. Es macht derbe viel Spaß, euch zuzuschauen. Ich hatte gegen Kaiserslautern schon lange nicht mehr dieses Gefühl, ich hätte gerne noch eine Stunde länger zugeschaut. So, es macht Spaß, es kommt rüber. Gruß an die Mannschaft und
auch von mir nochmal persönlich, wir haben es ja vorhin schon mal thematisiert, ich glaube tatsächlich, wenn du jetzt nur so die gute Leistung gebracht hättest, ohne auch noch ein guter Typ zu sein, dann wärst du jetzt nicht hier so oben, würde ich sagen, in unserer Gunst oder in der Fangunst, sage ich jetzt mal so. Das kriegt man, glaube ich, irgendwie, wie auch immer, man kriegt es halt mit. Und deswegen von mir auch nochmal, von uns allen wahrscheinlich ein riesen Dank, dass du in Hamburg bist, dass du die Entwicklung gemacht hast, dass du jetzt auch hier sitzt tatsächlich, ist auch super nett und jetzt nicht sagst, nee, sorry, irgendwie, weiß ich nicht, habe ich nicht nötig, will ich nicht. Also Dankeschön für alles und wir hoffen natürlich alle auf ein Happy End im Sommer. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke.
Yeah, danke euch.
Danke natürlich auch an euch, an das Publikum. Danke an euch, an das Publikum. Für uns das erste Mal hier, wirklich so mit dem Live-Publikum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben uns das vorgenommen, jetzt jeden Montag so zu machen. Nein, natürlich nicht. Das nächste Mal dann im Volksparkstadion natürlich. Also vielen Dank. Schönen Abend noch und in diesem Sinne...
Nur der HSV.
Nur der HSV.